Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Heute mit Silke Hane, schönen guten Tag. Bei der deutschen Rentenversicherung führt die Corona-Pandemie wohl zu einer Nullrunde für Rentnerinnen und Rentner im Westen im kommenden Jahr, bei Conti zum Abbau tausender Arbeitsplätze. Das sind zwei unserer Themen heute. Außerdem geht es ums Geld aus der Tasche ziehen. Immer mehr Konsumunternehmen übernehmen die Rabattschlacht Singles Day aus China und beim Bezahlen ohne PIN haftet beim Missbrauch die Bank, hat der EuGH entschieden. 5,1%, das ist aber unser erstes Thema, denn um so viel wird das deutsche Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr schrumpfen. Das zeigt zumindest das Rechenmodell der sogenannten Wirtschaftsweisen, den ökonomischen Beraterinnen und Beratern der Bundesregierung. Sie legen heute Nachmittag Details ihrer Jahresprognose vor, aber die groben Daten sind schon bekannt. -5,1%, also das ist viel optimistischer als noch die Zwischenprognose im Sommer. Wie optimistisch die Wirtschaftslage an der Börse gesehen wird, darum geht es heute hier bei uns. Claudia Werle im Studio Frankfurt. Die vergangenen beiden Tage, die hat der DAX ja zugelegt nach der Nachricht, dass BioNTech und Pfizer bald einen Corona-Impfstoff bereit haben könnten. Viel Konjunktiv noch. Kann der DAX das heute halten?
Wir sehen längst nicht mehr das starke Plus wie zu Beginn der Woche. Der DAX aktuell 0,5% höher. Er steigt auf 13.228 Punkte. Aber immerhin, es gibt Lichtblicke und Lichtblicke, die sehen auch die Wirtschaftsweisen. Sie haben es eben kurz angesprochen. Heute Nachmittag wird das Jahresgutachten übergeben. Kurz vor der Sendung habe ich mich mit Martin Lück darüber unterhalten. Martin Lück ist Chefvolkswirt für Deutschland, Österreich und Osteuropa beim Vermögensverwalter BlackRock. Zwei Dinge müsse man sehen, sagt er. Und hier die Antwort.
Erstmal kommt es gar nicht so sehr jetzt auf die Zahlen an, um wie viel die Konjunktur in diesem Jahr geschrumpft ist oder um wie viel sie im nächsten Jahr wächst. Das sind in erster Linie technische Details, die dann auch sehr darauf ankommen, wie das Modell gefüttert wird, das bei solchen Prognosen verwendet wird. Viel wichtiger ist, dass wir uns klar werden über den Verlauf dieser Rezession zunächst mal und dann auch der Erholung daraus. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein, einfach, dass die Erholung aus dieser Rezession viel, viel länger dauert, als im Moment noch viele erwarten.
Wie aussagekräftig sind die Zahlen überhaupt, die momentan auf dem Tisch liegen?
Ja, das ist dann der nächste Punkt. Die sind natürlich sehr unsicher, weil wir einfach eine Situation haben, die sonst so nicht vorkommt. Das ist eine Rezession, die nicht durch das Auf und Ab der Konjunktur bedingt worden ist, sondern durch eine Pandemie und die entsprechende Reaktion der Politik darauf. Die Zahlen sind nicht sehr aussagefähig, weil man eben so etwas mit klassischen makroökonomischen Modellen nicht greifen kann.
Es sind ja viele Rettungspakete geschnürt worden. Es wurde viel Geld bereitgestellt. Die Insolvenzantragsordnung wurde vorübergehend außer Kraft gesetzt. Das heißt, im Prinzip weiß man gar nicht, wie es um die Wirtschaft bestellt ist.
Das ist richtig. Und deshalb ist mit gutem Grund auch schon die Kurzarbeiterregelung bis Ende des nächsten Jahres ausgedehnt worden, obwohl wir natürlich hoffen, dass bis dahin die Pandemie hinter uns liegt. Und ich vermute auch, dass die Aussetzung der Insolvenzordnung nochmal verlängert wird und weitere Maßnahmen wie Unterstützungshilfen für Selbstständige, für Unternehmen etc. auch noch weiter fortgeschrieben werden für den Fall, dass sie dann gebraucht werden. Denn eines ist klar, obwohl wir jetzt sehr gut bezüglich eines Impfstoffs unterwegs sind, heißt das ja noch lange nicht, dass in dem Moment, wo der Impfstoff genehmigt und verfügbar ist, dass dann die Pandemie wie durch ein Wunder aufhört. Wir werden noch sehr lange mit Abstandsregeln, mit Maske tragen, mit der Einschränkung des gesellschaftlichen Lebens leben müssen. Und das heißt natürlich auch, dass die Wirtschaft sich nicht so schnell erholen kann, wie das normal der Fall wäre.
Viele Unternehmen wurden auf dem falschen Fuß erwischt. Zukäufe, von langer Hand geplant, erweisen sich jetzt als wenig zukunftsweisend. Es ist auch abzusehen, dass einst erfolgreiche Geschäftsmodelle nicht mehr funktionieren werden. Auf was müssen wir uns da einstellen?
Ja, ich glaube, wir haben erst mal gelernt, dass die Pandemie bestehende Trends verstärkt bzw. deutlicher sichtbar macht. Das sind natürlich die globalen Megatrends wie Digitalisierung oder auch der Trend zu immer mehr Nachhaltigkeit. Viele Geschäftsmodelle werden jetzt in Frage gestellt, dass man sich gesagt hat, naja, man hatte vor der Pandemie schon das Gefühl, das sind nicht mehr sehr zukunftsfähige Modelle, so wie sie jetzt funktionieren. Und dann gibt es natürlich auch noch Trends, die die Pandemie erst geradezu erzeugt hat. Beispielsweise, dass Homeoffice jetzt für viele eine Normalität wird oder dass wir im Bereich der Schulen viel, viel mehr Fortschritte machen müssen, was die digitalen Formate angeht. Und das heißt, in vielen Bereichen entstehen jetzt neue Trends und alte werden verändert, die natürlich auch die Unternehmen in ihren Entscheidungen betreffen. Das ist ein Schock für viele Unternehmen, aber für viele ist es auch ein dringend benötigter Weckruf.
Mit welchen langfristigen Folgen rechnen Sie?
Ich denke, dass wir in manchen Bereichen im Moment wirklich überfordert sind, die Folgen einzuschätzen. Da wird wahrscheinlich das, was wir im Moment erleben, viel zu stark fortgeschrieben in unseren Erwartungen in die Zukunft. Beispiel: In der Unternehmenswelt heißt es immer, ja, jetzt werden alle in Zukunft nur noch im Homeoffice arbeiten und wir werden in Zukunft nur noch die Hälfte oder ein Drittel der Büroflächen brauchen. Das halte ich für Unsinn. Aber was die meisten Menschen wollen, ist Flexibilität. Sie wollen auch mal einen Tag im Homeoffice arbeiten können, um auch das private Leben besser dann in das Berufsleben integrieren zu können. Solche Trends werden uns erhalten bleiben, aber nicht in dieser extremen Form, wie sie jetzt in der Pandemie uns erscheinen. Das heißt, die Wirklichkeit wird im Moment auch ein bisschen verzerrt und die wird sich schrittweise ab nächstem Jahr auch wieder normalisieren.
Das sagt Martin Lück vom Vermögensverwalter BlackRock.
Soweit Einschätzungen zur gesamtwirtschaftlichen Lage. Schauen wir jetzt noch auf einzelne Aktien, Frau Werle. Heute gab es Quartalzahlen von mehreren Autozulieferern und auch noch andere Nachrichten. Die haben gerade Schwierigkeiten, Gewinne zu erwirtschaften. Wie reagieren die Aktienkurse?
Ja, die Anleger reagieren enttäuscht darauf. Kurz zu Continental. Der Konzern steckt tief in den roten Zahlen. Mitarbeiter werden entlassen. Continental will ganze Standorte schließen. Ein neuer Chef soll nun alles richten. Die Aktien gehören zu den großen Verlierern im DAX. -1,2%. Im Minus auch die Papiere von Leoni. -1,7%. Das Unternehmen macht Drähte, Kabel und Bordnetzsysteme. Steckt auch tief in den roten Zahlen. Leoni will sich in Zukunft auf die Bordnetzsparte konzentrieren. Verspricht sich davon einfach mehr Rendite auf längere Sicht hin. Ja, und beim Autozulieferer ZF muss man kurzfristig ein Werk in Nordrhein-Westfalen schließen. Der Grund: einige Mitarbeiter sind positiv auf das Coronavirus getestet worden.
Und wir bleiben in der Autobranche, in der Nutzfahrzeugbranche genauer. Da gibt es ein Eklat, und zwar bei der VW-Tochter MAN.
Dort sollen Stellen gestrichen werden, Teile der Produktion verlagert und Standorte geschlossen werden. Der Gesamtbetriebsrat und die IG Metall haben nun die Verhandlungen über diesen Stellenabbau abgebrochen. Man wolle sich nicht vorführen lassen. Man kehre erst dann wieder an den Verhandlungstisch zurück, wenn MAN ernsthaft zu Verhandlungen bereit sei.
Die Lufthansa hat einen neuen Finanzvorstand. Der kommt von einem Schokoladenhersteller.
Ja, und zwar vom Schweizer Schokoladenhersteller Barry Calbo. Schokolade und Fliegerei haben auf den ersten Blick wenig miteinander zu tun. Aber bei der Lufthansa argumentiert man anders. In diesen schwierigen Zeiten sei es wichtig, jemanden zu haben, der international erfahren und anerkannt ist.
Und dann schauen wir noch auf Euro, deutsche Staatsanleihen und den Goldpreis.
Der Euro 1,1758 $, die Umlaufrendite von -0,51 auf -0,5% gestiegen und die Feinunzergold 1.873,03 $.
Claudia Werle mit den Informationen von der Börse. Danke dafür nach Frankfurt. Wir haben es gehört, die Lage bei Conti ist brenzlig. Das Geld wird mit Reifen verdient, alles andere sieht mau aus. So hat der Automobilanalyst Jürgen Pieper das vor 3 Wochen schon bei uns hier im Programm eingeordnet. Damals hatte der Zulieferer aus Hannover die Börsen nämlich schon vorgewarnt. Im dritten Quartal würde wieder ein Minus unter dem Strich stehen. Unter anderem, weil der Abbau tausender Stellen erst einmal viel Geld kostet. Heute gab es Details zur Quartalsbilanz. Unterdessen geht der Streit mit den Gewerkschaften um den angekündigten Jobabbau weiter. Alexander Budde.
Continental habe sich im dritten Quartal operativ beachtlich gut geschlagen, gibt sich der scheidende Konzernchef Elmar Degenhardt in einer Mitteilung des Konzerns zuversichtlich. Rechnet man allerdings die Kosten für den Konzernumbau, die Abwicklung ganzer Werke und den damit verbundenen Personalabbau aus dem bereinigten Vorsteuerergebnis von 832 Millionen Euro heraus, bleibt unterm Strich ein Verlust von rund 670 Millionen Euro. Nicht nur der Corona-bedingte Einbruch der weltweiten Produktion von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen bremst den Zulieferkonzern aus Hannover, sagt der Autoanalyst der NordLB Frank Schwope.
Geld verdient hat Continental nach 9 Monaten insbesondere mit dem Reifengeschäft. Das läuft nach wie vor einigermaßen gut, auch wenn da die Gewinne stark zurückgegangen sind. Wesentlich schlechter liefen die anderen Segmente, die sich um das autonome Fahren und um das Vehicle Networking kümmern, wo Verluste eingefahren wurden nach 9 Monaten. Und insgesamt ist es allerdings auch so, dass alle 5 Geschäftsfelder hohe Abschreibungen im dreistelligen Millionenbereich ausgewiesen hat.
Das Management schließt Werke oder richtet die Standorte neu aus. Allein in Deutschland stehen rund 13.000 Stellen zur Disposition. dass heimische Produktionsstandorte der profitablen Reifensparte wie etwa in Aachen dicht gemacht werden sollen, hat zuletzt zu massiven Protesten der Belegschaft geführt. Francesco Grioli, geschäftsführender Vorstand der IGBCE und Conti-Aufsichtsrat, beklagt den Alleingang des Vorstands bei seinen Schließungsplänen. Dabei sei die Innovationskraft der deutschen Standorte überhaupt erst die Voraussetzung für den Expansionskurs der letzten Jahre gewesen.
Wenn Sie dann als Dankeschön sozusagen danach, wenn es ein bisschen turbulenter wird, gesagt bekommen, wir hängen ein Schließungsschild an das Werk in Aachen, dann kann man sich nicht wundern, dass die Leute stinkesauer sind.
Konzernchef Degenhardt hatte Ende Oktober überraschend seinen Rücktritt eingereicht und dafür gesundheitliche Gründe geltend gemacht. Am Donnerstag wird der Aufsichtsrat über seine Nachfolge abstimmen. Beste Aussichten auf dem Führungsposten hat Nikolai Setzer, Chef des Automotive Boards. Der gelernte Wirtschaftsingenieur und langjährige Chef der Reifensparte wird intern und mit dem Wohlwollen der Arbeitnehmerseite schon länger als Nachfolger gehandelt.
Ich glaube, dass mit Herrn Setzer jemand da ist, der das Unternehmen sehr gut kennt. Wir wissen, dass er Managementqualitäten hat und wir kennen ihn auch als jemanden, der klare Worte hat.
Als Konzernchef müsste Setzer aber auch zuhören können. Zudem bedürfte es dringend einer Vision fürs große Ganze, sagt Grioli.
Die Entscheidung darüber, wie schnell man aus dem Verbrenner aussteigt, die ist sehr zügig und zackig getroffen worden, vom Vorstand und auch im Aufsichtsrat diskutiert. Die Frage, wie man in die anderen Bereiche, die als Überschriften sehr oft genannt werden, autonomes Fahren, Elektromobilität, wie schnell man und mit welchen Produkten man dort rein will, die ist noch nicht für jeden sichtbar. Und da muss der Vorstand, glaube ich, Antworten geben. Was können wir da besonders gut? Und wie sieht der reale Business Case und das Produkt aus?
Die Forderung des Gewerkschafters Francesco Grioli im Bericht von Alexander Budde über die Lage bei Conti. Rentnerinnen und Rentner in den westdeutschen Bundesländern müssen sich 2021 wohl auf eine Nullrunde bei der gesetzlichen Rente einstellen. Das hatte sich ja schon im Juni in der sogenannten Sommerschätzung der Rentenversicherung abgezeichnet. Die wirtschaftliche Lage, die wirkt auch auf die Sozialkassen. Heute hat die Rentenversicherung ihre Finanzlage ausführlicher erläutert. Volker Findhammer hat zugehört.
Eines ist sicher, die Rente. Dieses Bonmot des früheren Sozialministers Norbert Blüm, das heute wohl nur noch die Älteren kennen, trifft augenblicklich auf die gesetzliche Rentenversicherung zu, die trotz der Corona-Krise bislang keine finanziellen Probleme hat.
Die Rentenversicherung ist für Krisenzeiten erfreulicherweise gut aufgestellt,
sagt Alexander Gunkel, der Vertreter der Arbeitgeber im Vorstand der Rentenversicherung. Und das, obwohl die Wirtschaftsleistung in den zurückliegenden Monaten zwischenzeitlich um über 10% eingebrochen war, die Arbeitslosigkeit gestiegen und fast 6 Millionen Menschen zumindest vorübergehend in Kurzarbeit waren, so viele wie noch nie zuvor, und zugleich die Renten im zurückliegenden Sommer im Bundesdurchschnitt um 3,5% angehoben wurden. Doch diese Entwicklungen kamen im Haushalt der Rentenversicherung nur bedingt an, trotz Beitragsstundungen und anderem mehr, um die Unternehmen in der Corona-Krise zu entlasten. Aber weil die Einbrüche auch nur vorübergehend waren, sind die Einnahmen aus den Beitragszahlungen im Jahresverlauf dennoch leicht gestiegen.
Und für das gesamte Jahr 2020 wird ein Wachstum von 0,5% derzeit geschätzt. Dieser Wert liegt aber natürlich sehr deutlich unter dem Vorjahreswert von 4,5%.
Und das Kurzarbeitergeld fiel nur gering ins Gewicht, weil die Bundesagentur für Arbeit in die Bresche gesprungen ist und 4 Milliarden Euro an die Arbeitgeber für den Ausgleich der Rentenbeiträge gezahlt hat, weshalb die Ausfälle durch die Kurzarbeit über diesen Umweg für die Rentenversicherung nur 1 Milliarde Euro betragen. Diese Querfinanzierung hat erheblich zu einer stabilen Finanzlage beigetragen. Und bei den Ausgaben gibt es derzeit auch noch keine Auffälligkeiten, die mit der Corona-Krise einhergehen würden. Auch die Rücklagen der Rentenversicherung liegen noch über der gesetzlichen Vorgabe. Damit gehen gute Nachrichten für die Beitragssatzentwicklung einher.
Auch deshalb wird der Beitragssatz zur Rentenversicherung nach aktuellen Berechnungen im nächsten Jahr stabil bleiben.
Vor dem Jahr 2023 muss es nach dem gegenwärtigen Stand auch keine Anhebung geben. Auf der anderen Seite wirken sich die Kurzarbeit und andere statistische Effekte auf die Rentenanpassung des kommenden Jahres aus. Die müsste demnach sogar negativ ausfallen, das aber ist per Gesetz ausgeschlossen. Dennoch müssen sich die Rentner im Westen auf eine Nullrunde und die im Osten auf eine nur leichte Anpassung von 0,72 Prozentpunkten einstellen. Im Jahr darauf dürften die Renten wieder steigen, wenn der weitere Verlauf der Corona-Krise keinen Strich durch die Rechnung macht.
Volker Fenthammer über die Lage bei der deutschen Rentenversicherung. Kurz die EC oder Kreditkarte ans Gerät halten, schon ist der kleine Einkauf bezahlt. Es hat ohne Frage Vorteile, wenn man geringe Beträge im Geschäft ohne die Eingabe einer Geheimzahl tätigen kann. Es birgt aber natürlich auch Risiken, etwa wenn man die Karte verliert. Wer aber trägt diese Risiken? Die Bank, die die Funktion freigeschaltet hat, oder doch Inhaberin oder Inhaber der Karte? Dazu hat der Europäische Gerichtshof heute ein Urteil gefällt und Brigitte Scholtes kennt die Antwort.
Die Bank haftet. Sie kann das Risiko nicht auf den Kunden abwälzen, wenn ein Dritter mit der Karte Kleinbeträge bezahlt. Die Richter des Europäischen Gerichtshofs folgen damit den Schlussanträgen des Generalanwalts. Ausgegangen war der Streit um diese Haftungsklausel von Österreich. Dort hatte die Denizbank Bank verschiedene Klauseln in ihren AGBs, den allgemeinen Geschäftsbestimmungen, also geändert. Danach sollte die Haftung für Missbräuche bei diesen kontaktlosen Zahlungsvorgängen ausgeschlossen werden. Das hatte der österreichische Verband für Konsumenteninformation vor verschiedenen Gerichten in Österreich beanstandet. Der oberste Gerichtshof in Österreich legte diese Fragen dann dem EuGH vor. Der entschied nun eben gegen die Bank, unter anderem mit der Begründung, Zahlungsinstrumente für Kleinbetragszahlungen sollten, Zitat, bei Waren und Dienstleistungen des Niedrigpreissegments eine kostengünstige und benutzerfreundliche Alternative darstellen und nicht durch übermäßig hohe Anforderungen überfrachtet werden. Das sei ein verbraucherfreundliches Urteil, meint Kirsten Schikira von Finanztest.
Man muss dazu allerdings sagen, diese kontaktlose Zahlung war bisher auch verbraucherfreundlich geregelt. Von daher ist es jetzt aber trotzdem nochmal ein Schritt in eine gute Richtung, denn Banken wird damit verboten, dass sie einfach ihre eigenen Regeln aufstellen und versuchen, sich aus der Verantwortung und aus der Haftung rauszuziehen.
Eine Zahlung über NFC, also der Nahfeldkommunikation, sei, so der EuGH, eine anonyme Nutzung. Der Eigentümer der Karte, der Bankkunde, haftet also nicht. Die Denizbank hatte auch argumentiert, man könne eine Karte nicht sperren lassen oder eine weitere Nutzung nicht verhindern. Auch das sahen die Richter anders. So verhinderten die obersten europäischen Richter mit diesem Urteil endgültig, dass andere Banken ihre Geschäftsbedingungen entsprechend zulasten der Kunden verändern könnten. In Deutschland hatte das ohnehin noch kein Kreditinstitut versucht. Nun sind die Kunden also davor gefeit, dass sie es künftig doch noch einmal testen könnten.
Information von Brigitte Scholtes. Was in den USA der Black Friday ist, ist in China der Singles Day. Jedes Jahr pünktlich um Mitternacht am 11.11. geht's los. 24 Stunden lang können die Kundinnen und Kunden von zum Teil hohen Preisnachlässen profitieren. Auch wenn zu vermuten steht, dass die Händler sich das Geld über mehr Konsum oder höhere Preise an anderen Tagen wieder reinholen. Aber bei aller Skepsis, auch deutsche Händler springen auf den Marketingzug auf. Verändert das den Handel? Dieser Frage ist Konstantin Röse nachgegangen.
So hört es sich an, wenn am 11.11. in China der Singles Day beginnt. Das größte Shopping-Event weltweit. Millionen von Menschen, die online einkaufen. In China ist das eine schrille und bunte Welt, in der auch viele Promis dazu aufrufen, beim Online-Riese Alibaba einzukaufen. In China ist der Singles Day ein Tag der Superlative. Erst recht für Chinas größte Online-Plattform Alibaba. Die machte 2019 einen Umsatz von 38 Milliarden US-Dollar. Jedes Jahr bricht Alibaba einen neuen Umsatzrekord, freut sich Liu Bo, Vizepräsident einer der Alibaba-Plattformen.
Der Singles Day ist das bedeutendste und größte Festival für Marken, um ihre neuen Produkte vorzustellen. Viele Marken legen auf diesen Tag großen Wert und feiern ihre neuen Produkte auf dem chinesischen Markt.
Für Konsumforscherin Andrea Kröppel-Klein von der Universität des Saarlandes liegt der Erfolg des Singles Day aber nicht nur an den Produkten.
Man paart das Ganze auch mit Verkaufsshows, bei denen Prominente auftreten. Es gibt beispielsweise auch Quizshows, bei denen dann die Konsumenten noch mehr Rabatte ergattern können. Es gibt ein gemeinsames Karaoke-Singen. Das heißt, man versucht also, das Ganze zu einem Gesamterlebnis online zu kreieren.
Noch ist der Singles Day in Deutschland eher unbekannt. Doch auch immer mehr Online-Händler springen auf diesen Zug. Mediamarkt, Saturn, aber auch Otto und Lidl nehmen dieses Jahr am Singles Day teil. In ihren Online-Shops locken sie mit 11% Rabatt. Der 11.11. ist aber nicht der einzige Aktionstag im November. Black Friday oder Cyber Monday stehen in den nächsten Wochen auch noch an.
Das sind jetzt nicht immer Megaschnäppchen, aber man möchte natürlich den Konsumenten schon weit vor Weihnachten auch schon etwas bieten, wo sie ihr Geld eben lassen können. Es geht immer um Share of Wallet, das heißt möglichst viel am Anteil der Brieftasche der Konsumenten abzugreifen.
Sagt der Marketing-Experte Roland Fiege, und das gelingt vor allem den Online-Riesen.
Also man muss ganz klar sagen, dass die großen Plattformen, Alibaba, Amazon, dass die typischerweise davon natürlich profitieren, weil sie mit ihrer Marktmacht und ihrer Preismacht im Prinzip da ihre Vormachtstellung sehr stark ausnutzen, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Diese Auswirkungen bekommt gerade auch durch Corona der stationäre Handel besonders hart zu spüren. Händler mit eigenem Geschäft versuchen nun beide Welten online und offline zu verbinden und gehen mit ihren Waren ins Internet, erklärt Andrea Kröppel-Klein.
Nun hoffen sehr viele Händler, dass die Kundentreue, die erworben worden ist durch den Auftritt im stationären Handel, auf den Online-Kanal übertragen wird.
Ob das gelingt, kann man jetzt noch nicht sagen. Was aber auch in Zukunft funktionieren wird, Kunden mit einer geschickten Marketingstrategie zu locken.
Der Bericht von Konstantin Röser. Die hochschießenden Börsenkurse der letzten Tage nach Hoffnung auf eine baldige Verfügbarkeit eines Corona-Impfstoffes sind heute nochmal Thema in den Kommentaren der Zeitungen. Hier kommt unsere Wirtschaftspresseschau.
BioNTech und Pfizer hätten eine Euphorie ausgelöst, die ihresgleichen suche, bemerkt das Handelsblatt. Aber Vorsicht, die Explosion an den Börsen zeigt nur, wie hoch der Druck bei Pharmafirmen und Investoren ist. Die Gefahr ist daher groß, dass wir jetzt zu viel erwarten und zu schnelle Erfolge gegen Covid-19. Und dass wir in dieser vagen Hoffnung aus den Augen verlieren, welche Folgen die Pandemie für Wirtschaft und Gesellschaft haben wird. Egal, wann ein wirksamer Impfstoff auf den Markt kommt. Tausende Menschen werden die Seuche nicht überleben. Tausende Unternehmen werden auf der Strecke bleiben, hoffnungsvolle Start-ups, noch junge Unternehmen, der Italiener um die Ecke. Immerhin, so die Frankfurter Allgemeine Zeitung, dürfte die Aussicht, dass es vielleicht bald einen Schutz gebe, beim Durchhalten helfen. Es ist diese Aussicht auf bessere Zeiten, auf einen vielleicht unbeschwerteren Sommer mit steigender Mobilität, mit wachsendem Handel und anziehendem Verbrauch, die sich zu einem echten Gamechanger in der Wirtschaftskrise entwickeln könnte. Mit den länger werdenden Tagen könnte sich auch die Konjunktur wieder aufhellen, was hoffentlich zu Entlastungen auf den Arbeitsmärkten, in den Unternehmensbilanzen und in den öffentlichen Kassen führt. Nicht nur die Süddeutsche Zeitung begrüßt das Votum des britischen Oberhauses gegen die von Premier Johnson angestrebten Änderungen am Brexit-Abkommen und entsprechende Klauseln im Binnenmarktgesetz. Die Lords wollen sich nicht auf Johnsons Spielchen einlassen. Mit dem Votum haben sie gezeigt, dass sie den Bruch internationalen Rechts nicht akzeptieren. Trotz dieser Niederlage will sich der Premier nicht von seinem Kurs abbringen lassen. Dass er damit die internationale Reputation Großbritanniens weiter beschädigt, nimmt er bewusst in Kauf. Zwar könnte das Unterhaus die gestrichenen Passagen jetzt wieder in den Gesetzentwurf einfügen, meint die Tageszeitung Taz aus Berlin. Aber es könnte es auch einfach bleiben lassen. Vielleicht gibt es ja bis Dezember, wenn die Sache wieder auf die Tagesordnung kommt, ein Handelsabkommen mit der EU, das die Verrenkungen zu Nordirland zumindest teilweise überflüssig macht. Sollte das gelingen, wäre das ärgerliche Gesetz doch noch zu etwas Nütze gewesen.
Das war unsere Wirtschaftspresseschau. Wirtschaft am Mittag geht zu Ende. Hier folgen die Nachrichten und dann Deutschland heute. Darin der Karnevalsauftakt in Köln ohne Party. Danke Ihnen fürs Zuhören. Bis hierher, sagt Silke Hane. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Machen Sie es gut. Und für alle Karnevalsfans da draußen, Allah. Bis dann. Ciao.